Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaft, worin Ruth Grützbauch, die in Wien ein Pop-Up-Planetarium betreibt, außerdem Publizistin ist und promoviert hat, mir erklärt, was es alles am Nachthimmel nicht zu sehen gibt. Diesmal Oktober 2022. Hallo Ruth.
Hallo, die promovierte Publizistin? Das wusste ich gar nicht.
Bist du nicht Frau Doktor?
Doch, aber... Siehste? Promovierte Publizistin klingt so, als hätte ich in Publizistik promoviert.
Stimmt.
Nur, dass man da keine falschen Titel da.
Ach komm, das in Österreich ist das überhaupt kein Problem.
Na, das stimmt in Österreich eigentlich nicht, ja. Du hast recht. Promovierte Publizistin. Dr. Professor Ruth Grützbauch, ja. Wir reden ja auch unsere Lehrer mit Professor an.
Also, alle.
Ja.
Moment, in der Schule.
Ja.
Geil.
Also nicht in der Volksschule, Grundschule, noch nicht.
Ja.
Aber ja, so ab 10 wird man von Professoren unterrichtet in Österreich. Mhm. Ja, ja.
Sind das denn dann auch Professoren? Also dürfen da nur Professoren unterrichten oder ist das?
Nein, nur so eine... das sind ganz normale Lehrer und Lehrerinnen. Wir nennen die nur Frau Professor, Herr Professor. Ja, ja.
Diese Marotte. Ja, ja, na gut.
Ja. Das ist alles ganz besonders. Na, aber ja, gut. Darum geht's heute.
Ich habe gemerkt, es ist Ende September. Ich habe gestern gemerkt, es wird schlagartig früher dunkel. Heißt ja, das, es gibt mehr nicht zu sehen?
Es gibt immer genug nicht zu sehen. Also natürlich gibt es irgendwie, also für unsere Augen ist es mehr dunkel. Das absurderweise ist ja am Himmel mehr zu sehen. Also der Winterhimmel ist viel heller.
Mhm.
Also absurderweise, nein, ist gar nicht so absurd, das ist eigentlich nur ein Zufall. Es sind einfach mehr helle Sterne im Winter am Himmel zu sehen. Mhm. Das ist ganz hübsch und dann ist halt auch länger dunkel und dann sieht man all die hellen Sterne und dann ist es halt irgendwie ein bisschen präsenter vielleicht, ja.
Wobei wir ja gar nicht über das reden, was es da zu sehen gibt, was wir sehen, wenn es dunkel ist. Von daher ist es.
Fangen wir an mit dem offensichtlich sichtbarsten Ding am Himmel. Das wird nämlich unsichtbar diesen Monat.
Der Mond.
Nein,
nicht.
Noch offensichtlicher.
Noch
heller.
Die Sonne.
Ja.
Wie, die wird unsichtbar? Wir haben eine Sonnenfinsternis?
Wir haben eine Sonnenfinsternis. Am 25. Oktober gibt es eine Sonnenfinsternis zu sehen. Ziemlich genau zu Mittag sogar.
Mhm.
Die wird gut, aber gut, also, hold your horses. Es ist keine totale Sonnenfinsternis.
Das wäre jetzt die Frage gewesen, wie viel verfinstert sich denn da eigentlich?
Leider nur ungefähr 30%.
Das heißt, da wird dann so eine Ecke rausgebissen aus dem Ding.
Richtig.
Okay.
Das sieht dann so ein bisschen Pac-Man-mäßig aus, aber nicht eckig, sondern rund. Ja, klar. Ja, also es ist, naja, 30% ist gar nicht so wenig. Also es ist auf jeden Fall gut sichtbar und wird sicher, sehr interessant aussehen, aber es ist natürlich ja nichts gegen das Spektakel einer totalen Sonnenfinsternis.
Aber da ist die nächste doch erst irgendwie wieder in 80 Jahren oder so ähnlich, ne?
Bei uns, ja.
Ja, ja.
Leider. Nein, jetzt sind es nur mehr 59.
59, ja. Das hätte ich wahrscheinlich dann auch nicht mehr erleben.
2081, okay. Ja. Es ist aber, also es gibt aber einige in unserer Umgebung. Ist ja jetzt nicht so. Das ist halt nur die wirklich aus Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum, sagen wir jetzt mal, auch wirklich zu sehen sein wird, die 2081er totale Sonnenfinsternis. Aber es gibt einige, die jetzt nicht so weit von uns weg sind, zum Beispiel in Spanien.
Mhm. Ach stimmt, hat man schon
in den
mal
nächsten
Jahren,
ja,
dass man
ja,
dahin
genau.
reisen kann, dann, wenn man das
genau.
will.
Und in Nordafrika und in, ich glaube, in Island ist auch eine oder ist vielleicht sogar die gleiche, die dann noch nach Spanien kommt. Es gibt da einige in unserer nicht ganz so weit entfernten Nachbarschaft.
Man muss also nicht nach Chile oder so.
Nein. Es gibt da auch in den USA gibt es eine schöne, bald, gut, müssten wir jetzt noch genauer nachschauen, wann die alle sind. Aber es gibt ja die ganze Zeit Sonnenfinsternisse und viele davon auch total. Also sind halt nur immer nur an einem sehr kleinen Ort zu sehen und drum halt so selten bei uns sichtbar.
Ja, das ist, weil der scheiß Mond so klein ist, ne?
Das ist, weil der scheiß Mond so klein ist. Aber dafür, weißt du, ich meine, wir haben ja schon einen riesigen Mond. Also die Erde ist ein kleiner Planet und hat einen riesigen Mond. Ich meine, die hat unser Mond ist so groß wie die großen Monde vom Jupiter. Mhm. Das ist ja irgendwie eigentlich total krass. Aber eben, ne, wegen dem Einschlag ist ja was ganz was Besonderes, unser Mond. Die anderen kleinen Planeten, also die zwei inneren haben ja gar keine und Mars hat zwei Monde zwar, aber die sind ganz klein, das sind eigentlich nur eingefangene Asteroiden. Na, die machen gar keine Sonnenfinsternis oder eine lustige, ne? Die kartoffelförmige Sonnenfinsternis. Da gab es das coole Video, ne? Kannst du dich erinnern? Haben wir eigentlich auch schon drüber geredet. Echt? Das von dem Rover am Mars aufgenommen wurde, die Sonnenfinsternis, das Live-Video, wie Phobos vor der Sonne vorbeizieht und sie natürlich nicht ganz verfinstert, nur zu einem Teil. Da gibt's ein tolles Video, müsst ihr euch
anschauen. Muss ich mal rauskramen,
ja. Aber ja, bei uns ist es auch nur partielle Sonnenfinsternis, weil wir halt nicht ganz am richtigen Ort sind und weil der Mond auch immer wieder weiter weg ist von uns, ja. Und manchmal ist er näher dran, dann gibt's eine Totale, die auch länger dauert. Und manchmal ist er einfach, obwohl man quasi am richtigen Ort wäre auf der Erde, ist er dann auch zu weit weg und dann gibt's keine totale Sonnenfinsternis.
Wie kommt das eigentlich, dass nur die Erde einen Mond aus so einer Kollision hat?
Zufall?
Das ist Zufall, also okay.
Also dass dieses Ding, dieser Protoplanet namens Theia, der damals, dieser Mars-große Protoplanet, in die junge Erde hineingekracht ist, das war natürlich Zufall.
Okay, ich dachte, das hätte
der Venus auch passieren können. Ja?
Okay, verstehe. Also jetzt nicht irgendwie.
Rein so von der Einschlagwahrscheinlichkeit her. Ja, das ist eigentlich wirklich Zufall.
Okay.
Es ist natürlich ein sehr guter Zufall, ein sehr glücklicher Zufall für uns, weil der ohne den Mond...
Wäre es am Meer nicht so schön?
Nein. Überhaupt wäre es nicht so schön auf der Erde mit irgendwie, 8 Stunden Tag. Könntest gleich sagen, hurra, nur 3 Stunden arbeiten.
Ja.
Aber dafür halt, es wird alles sehr, sehr schnell gehen und die Erde wird sich super schnell drehen und die Atmosphäre würde sich dementsprechend auch sehr, sehr schnell bewegen und wir hätten irgendwie viele 100 km/h durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Also es wäre wirklich, wirklich sehr, sehr ungemütlich auf der Erde ohne den Mond.
Aber die Atmosphäre wäre trotzdem da?
Ah, ich denke schon, ja. Die ist ja dann hauptsächlich irgendwie wegen dem Magnetfeld der Erde uns geblieben und wegen ihrer eigenen Gravitationskraft. Okay. Aber ja, also am 25. Oktober zum Mittag, seht euch das an, 30% verfinsterte Sonne, je nachdem, wo ihr seid, ja, es ist sogar ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Also es geht irgendwie nach Norden beziehungsweise so ein bisschen nach Nordosten hinauf. Das heißt, wenn ihr im Nordosten Europas seid, seht ihr mehr Finsternis, also seht ihr weniger von der Sonne.
Im Nordosten wird's finster.
Genau, und Richtung Südwesten ist es dann ein bisschen weniger, aber gut, es ist auch im Nordosten Europas geht's nur bis ungefähr so 35-40% hinauf. Auf jeden Fall Brille, ja, ne? Genau. Nicht vergessen.
Ist ja nur Brille. Eine teilweise Sonnenfinsternis, da brauchen wir keine Brillen.
Ja, genau. Grober Fehler. Ich habe ja als Kind mir sehr, sehr gern die Sonne mit einer Sonnenbrille angeschaut.
Das reicht aber nicht, ne?
Na, furchtbar. Also ich habe das dann auch immer so nett gefunden, ich fand das so interessant, wenn dann nachher dieser dunkle Kreis da war. Für einige Zeit lang sagt so, das ist cool, überall wo ich hinschaue, sehe ich jetzt da noch. Bis mich meine Mutter irgendwann dabei erwischt hat und dann durfte ich nicht mehr. Aber es war, mach das nicht, probiert das nicht zu Hause aus. Einfach nur mit einer Sonnenbrille hinaufschauen, das ist wirklich gefährlich. Ja.
Ja. Und wenn wir dann die Sonnenfinsternis nicht gesehen haben, was gucken wir uns dann nicht an?
Hoffentlich gucken wir uns nicht Artemis 1 an. Also sage ich hoffentlich nicht, weil das wäre ein gutes Zeichen, weil wenn wir sie im Oktober nicht mehr sehen,
dann ist alles glatt gegangen beim Start.
Dann ist sie losgeflogen.
Okay. Wann ist denn eigentlich der nächste Start geplant? Für was für ein Datum?
Der nächste Start ist am 27. geplant. Das ist für uns noch in der Zukunft. Mhm. Für euch, wenn ihr das hört, vielleicht nicht mehr. Also 27. September ungefähr ab 17.30 Uhr ist ein etwa einstündiges Startfenster.
Ich schaue gerade mal in den Kalender, ob die Sendung vorher oder hinterher. Nee, wenn ihr das hier hört, werdet ihr wissen, ob es geklappt hat oder nicht.
Ja, und as we speak gibt's gerade noch einen Test, also jetzt
heute,
gerade
ne?
Für 21. September, nämlich genau jetzt. Also sie fangen jetzt an mit diesem Cryogenic Test, also Tieftemperatur Tests, um zu schauen, ob dieses Wasserstoffleck tatsächlich repariert ist und ob die neuen Dichtungen funktionieren.
Spaßbetankung.
Genau, ob der Tankdeckel drauf ist. Mhm. Und sie haben auch eine neue, leicht modifizierte Tankprozedur entwickelt und so. Also sie haben sich wirklich Gedanken gemacht und das wird jetzt quasi heute, as we speak, gerade alles getestet und geht hoffentlich gut. Und dann ist am 27. der Start, geht hoffentlich gut. Und dann wird sie quasi den ganzen Oktober unterwegs sein und 1,5 Runden um den Mond fliegen, mhm, und dann erst Anfang November, am 5. November, quasi wieder auf der Erde landen. Da gibt's dann den Splashdown.
Auch ein schönes Wort, Splashdown.
Schon, ja? Ja. Und es ist auch, es ist ziemlich cool, dieser Splashdown nämlich. Da haben sie auch eine neue Methode, dieser Skip Entry heißt das, mhm, ja, das Ding fliegt nicht einfach so wie bisher üblich aus dem Weltraum auf die Erdatmosphäre zu und wusch in die Erdatmosphäre hinein und ja, wird sehr heiß und es geht einfach quasi geradeaus hinunter und man kann die in so einem quasi klassischen Wiedereintritt, kann man den Landepunkt halt nur sehr begrenzt, mhm, kontrollieren, ja, und jetzt haben sie diesen Skip Entry wollten sie mal ausprobieren. Der wird jetzt da bei Artemis 1 auch zum ersten Mal getestet, wie gut das funktioniert. Wo es wirklich, also Skipping, also wie so ein Stein,
also
auf der Wasseroberfläche.
Also rechtwinklig runter, klatsch.
Es wird in einem flachen Winkel zuerst mal in die Atmosphäre eingetaucht,
ja,
gebremst, aber dann wieder aus der Atmosphäre raus.
Was?
Also das ist echt so ein, ja, so ein Rebound, ja, also wie wenn man einen Stein übers Wasser skippen lässt, ne? Wie heißt denn das auf Deutsch?
Ja, hüpfen, springen, hüpfen lassen, Stein schmeiß, hüpfen lassen.
Stein hüpfen, platteln, sagt man dazu auf Deutsch, auf Österreichisch auch.
Keine
Aber
Ahnung.
Also, das sagt ihr wahrscheinlich alle anders dazu, ja?
Ja, wir Deutschen sind so effizient, wir haben nicht mal für sowas ein Wort.
Das ist unnötig, da braucht man kein Wort dafür. Skip Entry heißt das im Fall von einer Raumkapsel. Und dadurch wird einfach, also die Rakete wird quasi, die Rakete, ne, die Kapsel, ja, die dann wieder hineinkommt, wieder landen soll, wird abgebremst und schon mal, es wird die Materialabnutzung dadurch auch verringert, weil die Hitze des Eintritts ja quasi auf zwei Sequenzen aufgeteilt wird. Es wird nicht quasi alles auf einmal auf diese arme Raumkapsel losgelassen. Und auch für die Astronauten ist es viel angenehmer, weil es weniger Kräfte dann auf sie wirken. Mhm. Es ist quasi einfach gemütlicher ein bisschen.
Okay.
Und man kann die Landeposition, das ist natürlich der Hauptgrund, ja, für diesen Entry, Skip-Entry, man kann die Landeposition genauer kontrollieren und man kann quasi näher an der Küste, gefahrlos näher an der Küste landen, damit man sie schneller abholen kann, die Leute.
Aber wenn das Ding doch einmal wieder abtitscht an der Atmosphäre und dann wieder eintritt, hat es doch die gleiche Reibung schon wieder? Oder ist es dadurch schon so sehr verlangsamt, dass es nicht mehr ganz so schlimm reibt?
Genau, es wird dadurch schon ziemlich stark abgebremst.
Okay.
Ne? Und es kann sich dadurch die, was passiert ist, dass dadurch mir fehlen gerade die Worte irgendwie. Die Strecke, die das Ding in der Atmosphäre zurücklegen kann, wird länger. Also du kannst weiter fliegen in der Atmosphäre und kannst dadurch auch quasi deinen genauen Landepunkt verlegen, ja, mhm. bis jetzt, also wenn du auf einmal hineinfliegst, dann landest du quasi dort, wo du landest, ja.
Muss da neben was kommt,
ja. Genau, so in die Richtung, ja. Und das ist natürlich alles genau auch getimed oder genau, es ist abhängig vom Rest der Mission, ne, weil mhm. du kannst ja nicht einfach so im Weltraum so, jetzt bremsen wir mal ab, ne. Jetzt fliegen wir mal in die Richtung, dann wieder in die Richtung. Also so funktioniert das alles ja nicht. Ja?
Ist ja eigentlich ein bisschen schade, ne? Also weil auf der Enterprise machen die das halt. Ne? Ja, full stop, zack, dann stehen die ja, halt wie so ein Schiff. Halt,
also wenn man unbegrenzt viel Treibstoff zur Verfügung hätte, mhm. könnte man das natürlich machen. Es heißt nicht, dass man das nicht machen kann, dass es überhaupt nicht geht. Man kann natürlich irgendwie nach links und nach rechts lenken mit einer Rakete. Das Problem ist nur, wenn du mehr Treibstoff ladest, dann wird das Ding viel schwerer ja. und dann kommt es noch weniger aus dem Schwerefeld der Erde raus. Ja? Also das ist irgendwie immer ein Trade-off zwischen dem Gewicht einer Rakete, dem wie viel Treibstoff es braucht. Je mehr Treibstoff, desto mehr Gewicht und so weiter und so fort. Ja? Wenn du jetzt irgendwie einen Treibstoff erfindest, der super, super effizient ist und quasi für seine eigene Masse extrem viel Schub dir gibt, dann kannst du im Weltraum rumfliegen, wie du willst. Ja? Ja, das ist ja aber wir können das leider noch nicht.
Das ist ja der Trick im Enterprise-Universum. Die haben halt Dilithium und damit eine unbegrenzte, aber witzige Energiequelle. Das ist ja, was wir immer denken, so, wäre das nicht schön, wenn wir eine Welt hätten wie bei Enterprise, kein Geld mehr und so. Wo ich dann auch mal nur denke, ja, wenn wir unbegrenzt Energie hätten zum in der Tasche rumtragen, wäre das alles kein Problem, aber kommen
das
wir halt
ist
nicht
lustig, dass ja die meisten Science-Fiction-Geschichten da irgendwie ganz am Anfang so eine Episode, so eine historische Episode dann auch einwerfen, von wegen, so haben wir das Energieproblem und Anführungszeichen gelöst. Ja. Das ist unsere Energiequelle und seitdem geht's uns gut und seitdem reisen wir da durch den Weltraum. Ja. Also das ist stimmt ja, natürlich.
Vermutlich ist das auch genau der Trick, oder? In dem Moment, wo Energie kein Thema mehr ist, also wirklich kein Thema mehr ist, braucht man sich auch nicht mehr drum zu prügeln. Na gut, dann prügeln wir uns um was anderes.
Dann prügeln wir uns wahrscheinlich um was anderes. Und es wäre jetzt auch nicht so, dass das mit der Energie so ein wahnsinniges Problem darstellt. Wir bekommen ja sehr, sehr viel Energie von der Sonne.
Okay, aber die zu speichern, also in einer so konzentrierten Art zu speichern, dass sie schnell abrufbar ist, dass man also wirklich sagen kann, so, jetzt bremsen, Bremse rein und es ist immer noch genug Energie übrig, das fehlt uns halt noch, ne?
Ja, also das ist so quasi als konkrete Anwendung auch in der Raumfahrt und so weiter. Das ist natürlich schon noch etwas, was uns fehlt, ja, klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Energie an sich uns nicht zur Verfügung steht oder na, dass wir ein Energieproblem auf der Erde hätten, dass wir nicht genug Energie haben.
Nö, wir sind nur unfähig, halt nur, die hinreichend zu ernten.
Ja, genau.
Ja, gut, unwillig.
Dass wir uns da einig sind.
Unwillig, fähig sind
unwillig.
Wir auch.
Ja, und das ist halt auch ein bisschen das Geld quasi, das uns bremst. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen die naive Ansicht einer nicht in Volkswirtschaft promovierten Astronomen. Ja. Das ist, aber es ist halt, meistens ist es der Grund, warum man etwas nicht macht, kostet zu viel Geld, wer soll das alles bezahlen und so. Ja. Und diese monetären Überlegungen sind dann oft die etwas nicht zustande kommen lassen, wobei das ja immer nur eine sehr kurzfristige eben. Denkweise ist. Ja.
Ja,
weil die
so
eigentlichen Kosten der sind ja schon da, ja.
Ja, genau.
Und wir sehen sie oft nur nicht. Ja,
das sind so Milchmädchenrechnungen. Ne? Wir können jetzt nicht 100 Milliarden für Solarenergie ausgeben, das fehlt uns dann für irgendwas anderes. Ja, nee, tut's halt nicht, weil ab dem Moment, wo das steht, kostet es uns nichts mehr. Also haben wir null Grenzkosten. Und spätestens dann können wir auch die 100 Milliarden wieder irgendwo rein verdienen. Aber das ist ja, das kläre ich dann in der Vrind.
Und die Kosten sind, genau, das klärt ihr dann.
School of Economics.
Genau. Und die Kosten sind ja oft auch einfach zum Beispiel nur an die Zukunft ausgelagert.
Ja,
ne?
Genau.
Oder aus der Vergangenheit geborgt. Ja? Wenn man irgendwie eine Energiequelle hernimmt, die auf Millionen von Jahren basiert, ja, dann ist das natürlich klar, dass es die Kosten sind halt andere in dem Fall und
Volkswirte nennen das Externalitäten. Zurück zum Weltraum, das nimmt ja Ausmaß hier an, sonst beschweren
Ausmaß,
sich hinterher die Leute.
Man muss aufpassen, dass ich nicht so sehr über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe.
Doch, ich finde, man sollte durchaus über Dinge reden, von denen man keine Ahnung hat. Und
absolut
zwar stets und ständig,
genau so.
Weil es, naja,
Weil wer nicht redet.
Wer redet, ist nicht. Und vor allem, ich wollte jetzt nicht in Publikumsbeschimpfung mich versteigen.
Nein. Also ich sehe das auch so. Man kann durchaus auch mal über Dinge reden, von denen man weniger Ahnung hat. Aber.
Ja, dazu haben wir ja Kommentare hier. Weißt du, der Trick an an solchen Sachen ist ja, hier gibt's einen Blog und wenn wir Scheiße reden, gibt's mit Sicherheit jemanden, der es besser weiß. Und der oder die kann einen Kommentar hinterlassen. Und wenn das nicht gerade in so einem bellenden Arschlochton ist, wird der Kommentar sogar freigeschaltet.
Ja, danke euch für eure Kommentare und eure Richtigstellungen natürlich jederzeit gern, ja klar. Das eigentlich unsichtbare Ding, worüber ich heute reden wollte, es ist ja immer so, oder wir verlabern uns ja dann irgendwie am Anfang und reden über Dinge, über die ich gar nicht so lange reden wollte.
Ja, weil du auch keine Ahnung von den Dingen hast.
Eben, drum rede ich ja dann immer. Mir ist aufgefallen, dass wir über ein Ding noch nicht geredet haben, ein unsichtbares Ding, obwohl es die mit Abstand große Mehrheit des Universums ausmacht.
Dunkle Energie, dunkle Materie, Wasserstoff,
Das erste, Helium.
Wir haben noch nicht über dunkle Energie geredet?
Ich glaube, wir haben noch nicht wirklich über dunkle Energie geredet. Wir haben schon einmal über dunkle Materie geredet.
Ja.
Aber über dunkle Energie noch nicht wirklich, oder? Habe ich mich da irgendwie...
Ich bin unsicher. Ich bin wirklich unsicher, aber falls, sagen wir mal so, wenn ich mich nicht dran erinnern kann, wird es hinreichend Menschen geben, die sich auch nicht dran erinnern. Darum reden wir dann im Zweifelsfall jetzt nochmal darüber.
Dann passt es auch wieder. Es ist ja irgendwie so, dass man diese ganzen dunklen Geschichten auch ein bisschen vermischt. Ja? Also irgendwie dunkle Materie, dunkle Energie, blablabla. Es hört sich alles cool an, ja. Es ist alles irgendwie ist alles sehr dunkel. Basic, sehr irgendwie fast schon so Science-Fiction-mäßig. Ist es aber natürlich überhaupt nicht und ist real und da und wichtig. Und ohne dem dunklen Kram könnten wir unser Universum, das, was wir beobachten in unserem Universum, überhaupt nicht erklären und so weiter. Ja. Und die dunkle Energie, das ist ja auch irgendwie das, was am wenigsten, das meiste des Universums, ja, was aber am wenigsten konkret und für uns beschreibbar und bekannt ist.
Dunkle Energie ist der Antrieb der Expansion, oder?
Richtig. Die Beschleunigung der Expansion.
Die Beschleunigung der Expansion. Gibt es dafür eigentlich irgendwie einen Buchstaben?
Ja.
Gamma. Also irgendwie die Formel geht nicht auf. Ich füge jetzt Gamma ein, weil das ist die dunkle Energie und zack, lande ich bei Null.
Genau. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil genau das war quasi der, wie soll ich sagen, fast unbeabsichtigte Anfang der dunklen Energie, ihre Babyjahre als kosmologische Konstante, ja? Das Lambda.
Es ist tatsächlich ein Lambda, okay.
Das Lambda, darauf kommen wir dann vielleicht später noch, was genau dieses Lambda und so weiter. Das Lambda ist quasi eine Möglichkeit der Natur, der dunklen Energie, oder ist es eine Art, was dunkle Energie sein könnte? Mhm. Dieses Lambda, diese sogenannte kosmologische Konstante, ist ja auch sehr spannend, weil die hat tatsächlich sich Albert Einstein ausgedacht, ohne zu wissen, dass das Universum expandiert, beziehungsweise geschweige denn beschleunigt expandiert.
Mhm.
Wie so oft, dass irgendwie Dinge in ihrem Konzept mal irgendwie rausgeworfen werden und sich dann irgendwie herausstellt, dass es ja vielleicht doch gestimmt hat, obwohl gar nicht das damit gemeint war.
Das heißt, der hat eine Gleichung gehabt, die ist nicht aufgegangen, dann hat er sich gesagt, okay, dann setze ich jetzt da ein Lambda irgendwo hin und dann geht die Gleichung auf einmal auf und hat der Nachwelt hinterlassen so, und ihr findet jetzt mal raus, was Lambda ist, ihr Maden.
Nicht einmal das. Also fast, das ist so in die Richtung. Einstein hat sich die kosmologische Konstante quasi ausgedacht, um ein eben nicht expandierendes oder auch nicht kollabierendes Universum zu bekommen. Da ist einfach die Überlegung, wenn du ein mit Materie gefülltes Universum hast, dann ist das nicht konstant, ja. da passiert dir immer was. Wenn Materie den Raum krümmt und du quasi ein Universum hast, das eben nicht perfekt und leer ist, sondern mit blöder Materie gefüllt ist, die klumpt und irgendwie lauter
auch schöne,
Schwachsinn macht.
Schöne kosmologische Einheit, blöde Materie. Nachdem wir die dunkle Materie entdeckt haben, mussten wir uns um die blöde Materie kümmern.
Die kommt sicher auch noch.
Die verhält sich völlig erratisch.
Ja. Also es ist aber wirklich, ne, diese Materie, die ist ja, die zerstört ja alles, also zerstört nicht alles, aber die zerstört die schönen, einfachen, symmetrischen Gleichungen im Universum. Naja, nicht ganz, aber es ist halt so, dass du, wenn du das Universum mit Zeug füllst, dass es dann halt irgendwas tut, ja. Es kollabiert zum Beispiel unter seiner eigenen Schwerkraft.
Ja.
Wenn da jetzt nicht noch was ist, ja, und das hat man natürlich damals nicht gewusst, ja.
Das heißt,
man
es ist im Universum so viel Materie, dass es eigentlich kollabieren müsste?
Nein, aber das wusste man ja damals noch nicht. Man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal so recht, was überhaupt andere Galaxien sind, ja. Das ist... Und dass die anderen, also es gab natürlich Vermutungen und so weiter, aber dass diese anderen Galaxien extrem weit von uns entfernt sind da draußen und dass sie sich alle, bis auf die Andromeda-Galaxie, von uns wegbewegen und dass das Universum expandiert, das war damals noch nicht bekannt. Einstein wollte einfach ein schönes, statisches Universum haben. Er wollte nicht, dass die ganze Materie in dem Universum dazu führt, dass das Universum eben unter seiner eigenen Schwerkraft in sich zusammenfällt. Ja?
Okay, also hat er Lambda sozusagen als Bremsfaktor eingesetzt.
Ja, korrekt. Er hat Lambda quasi es ist eine Art Bremsfaktor. Es ist natürlich schon eine eben wie die Expansion, die beschleunigte Expansion ja auch ist, eine nach außen wirkende Kraft, ja, die der Schwerkraft entgegenwirkt. Aber eigentlich ist es eine Art Bremsfaktor, genau, ja. Und wie dann Edwin Hubble entdeckt hat oder Henrietta Leavitt und so weiter und so fort, ja, es waren natürlich nicht nur Hubble, sondern alle möglichen anderen Leute auch daran beteiligt, dass das Universum sich ausdehnt, dann war diese kosmologische Konstante ja vom Tisch, weil
ja.
Universum ist nicht statisch, blöd. Ja.
Kann man
nicht nur blöde Materie, sondern auch ein blödes, nicht statisches, hässliches Universum. Ja.
Das heißt, man ist irgendwann hingegangen, hat die kosmologische Konstante zu einer Variablen gemacht?
Oder man hat die dann eigentlich eine Zeit lang mehr oder weniger nicht mehr beachtet. Ja. Es hat ja dann irgendwie Einstein selber auch gesagt, so ein Schwachsinn, ja, sorry Leute, war falsch und so. Und es ist einfach dann, okay, dann war die Geschichte, ja, das Universum dehnt sich aus und es gab eben den Urknall, ja, und die Ausdehnung des Universums ist eh klar, ne, die logische Konsequenz von einem Urknall, ja.
Ja.
Die Frage nur, eigentlich war die Frage nur, wann wird diese Beschleunigung langsamer und langsamer quasi, wann hört diese Beschleunigung, diese Expansion, wann hört diese Expansion auf? Ja, also noch nicht die beschleunigte Expansion, sondern einfach nur die Expansion. Ja. Und das ist eben das, was dann 1998 wurde das Paper veröffentlicht, was dann auch zum Nobelpreis geführt hat, einige Jahre später, 2011, wurde der Nobelpreis dafür verliehen, für die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums. Ja. Das war auch eine lustige Geschichte, weil natürlich die Leute herausfinden wollten, nichts mit dunkler Energie und mit beschleunigter Expansion, ganz klar, sondern sie wollten herausfinden, wie wird's langsamer? Wie schnell wird's langsamer? Ja.
Haben Sie das denn rausgefunden oder haben Sie gemerkt, dass es das nicht macht?
Eben genau das haben Sie nicht rausgefunden, ja. Es ist eine typische Geschichte, wie es in der Wissenschaft oft zugeht, ja. Man hat eine Idee, will etwas überprüfen. Und man denkt sich fast bei dieser Geschichte, ja, man denkt sich fast, so soll es sein, ja, so soll Wissenschaft funktionieren. Nur haben sie dann einfach was komplett anderes dabei rausgefunden. Das ist eigentlich eine totale Zufallsentdeckung. Also die Idee war super, ja, und ist absolut Nobelpreiswürdig und alles, ja. Aber sie wollten natürlich etwas ganz was anderes damit rausfinden. Und die beschleunigte Expansion war dieses mehr oder weniger das Zufalls. Produkte von diesen Beobachtungen. Das, was sie beobachtet haben, einfach war, das waren zwei Teams, ja, zwei, was natürlich auch super ist, zwei konkurrierende Teams an Wissenschaftlern.
Das ist direkt Supernova eine Reproduktion in der Arbeit, ja.
Ja, das ist eigentlich also voll ideal, so soll es sein, ja. Die haben sich auch nicht besonders gut verstanden. Gute Konkurrenz. Das HiSeas Supernova Search Team und das Supernova Cosmology Project. Das waren diese zwei Teams plus jeweils dann noch 20, 30 andere Leute, die da auch beteiligt waren. Nicht nur die beiden oder die drei, die dann den Nobelpreis dafür bekommen haben, ja.
Also Moment, die wollten rauswinden, wann es aufhört, sich auszudehnen und haben rausgefunden, dass es sich nur bloß schneller ausdehnt.
Richtig.
Das heißt, sie haben die Rotverschiebung ist aber älter, oder?
Ja, die Rotverschiebung ist älter, genau. Sie haben, also die Rotverschiebung ist die Expansion.
Ja.
Die Rotverschiebung ist die Ausdehnung des Universums. Die dunkle Energie ist die beschleunigte.
Okay.
Also es wird immer schneller, immer größer. Es wird nicht nur immer größer, sondern immer schneller, immer größer. Ja, es war früher, die Expansion war früher langsamer und ist jetzt schneller und wird immer schneller und immer schneller und immer schneller. Das ist das, was damals niemand in den 90ern, ja, niemand erwartet hat. Und das ist auch die Art und Weise, wie sie es beobachtet haben, ist natürlich ziemlich cool, weil wie bestimmst du die Expansionsrate des Universums und früher?
Ja? Du guckst dir den Rand an und guckst, wie weit der weg ist.
Du schaust, wie schnell sich der Rand von dir wegbewegt.
Genau.
Ja. Naja, also man müsste eigentlich quasi dem leeren Raum beim sich Ausdehnen zuschauen, ja.
Mhm.
Aber genau da.
Wie macht
kommt
man das?
Eben. Das hinein, was du vorhin gerade gesagt hast, die berühmte Rotverschiebung.
Ah, okay.
Weil die ist ja nichts anderes als die Ausdehnung des Raums, ja. Wenn ich eine Rotverschiebung messe, dann messe ich, wie schnell sich der Raum zwischen mir und dem Ding, dessen Licht da rot verschoben ist, ausdehnt, ja.
Aber ich müsste ja eigentlich dann auch alle Dinger gleichzeitig sehen können, um daraus abzuleiten, dass alles sich ausdehnt, oder?
Naja, ich schaue quasi hinaus mit meinem Teleskop, hinaus ins Universum und ich habe ja sowieso da immer diesen Tunnelblick. Ja? Mhm. Ich habe ja sowieso dann in meinen Beobachtungen immer verschiedene Entfernungsschichten, die gleichzeitig auch verschiedene Zeitperioden darstellen. Das heißt, dieses Hinausschauen gibt mir automatisch ein Zurückschauen und ein sich anschauen, wie Dinge früher waren. Ja? Das kriege ich quasi gratis mit. Ich muss nur Dinge beobachten, die weit genug entfernt sind, heißt weit genug zurückliegen. Ja? Das heißt, ich muss rausschauen, so weit wie möglich zurück, damit ich eine ordentliche Zeitlinie habe, ja, in der ich vergleichen kann, wie war die Expansion früher und wie ist sie heute oder sagen wir mal im nahen, lokalen Universum. Ja? Mhm. Was ich noch brauche, abgesehen von der Rotverschiebung, die mir die Expansion anzeigt, ja, ist natürlich eine unabhängige Entfernungsbestimmung, ja.
Ja.
Weil die Expansion, die Rotverschiebung gibt mir die Entfernung, nur über die Expansion, ja. Aber das ist genau dieses Dreieck möchte ich ja überprüfen, ja. Also ich möchte wissen, wie schnell war die Expansion früher und kann sie dann quasi nicht hernehmen, um mir da eine Entfernung daraus abzuleiten, ja. Das heißt, ich muss wissen, wie weit ist das Zeug weg, unabhängig von der Rotverschiebung, unabhängig von der Expansion, damit ich die Expansion vergleichen kann oder
quasi pinpointen
kann.
Dazu brauche ich doch ein Ding, das sich nicht bewegt.
Nein, ich brauche nur ein Ding, dessen Entfernung ich kenne, unabhängig von seinem Bewegungszustand, ja, oder unabhängig von seiner Expansion. Ich brauche etwas, das ich beobachten kann und genau weiß, wie hell das sein soll.
Mhm.
Und drum mir ganz unabhängig von der Expansion da ableiten kann, wie weit das weg sein muss, ja. Ich brauche eine sogenannte Standardkerze.
Ein Fixstern, ne? Das was, oder? So. Ist das, was wir?
Normal, es gibt verschiedene Arten von diesen, also Standardkerze, das klingt immer so, das klingt so romantisch irgendwie, gell? ist meistens eine Art Sternexplosion oder es gibt alle möglichen Objekte, ja, veränderliche Sterne und so weiter. Oft hat es was mit einem Stern zu tun, ja klar, weil die leuchten, ja. Ich brauche ein Ding, dessen Helligkeit ich genau kenne, ja. Und dessen Helligkeit sich nicht verändert mit der Zeit, weil ich will ja quasi ins frühe Universum zurückschauen. Und ich brauche etwas, weil ich so weit wie möglich rausschauen will, was extrem hell ist, ja.
Ja.
Und eigentlich gibt es da nur eine gute Methode oder ein gutes Objekt.
Das Quasar, Pulsar, mir fällt nichts ein. Wasserstoff, Wolken. Okay, sag du.
Supernova!
Ach, verdammt!
Ach, da hättest du drauf kommen können.
Stimmt,
ne?
Wenn ich lang genug geraten hätte.
Es ist, und zwar eine bestimmte Art von Supernova, also eine bestimmte Art von Sternexplosion.
Mhm.
Ja, und das ist dieser berühmte Supernova Typ 1a. Das ist diese Sternexplosion, die zustande kommt, wenn ich einen weißen Zwerg habe, also schon eine Sternleiche quasi, ja, so, das wird auch aus der Sonne mal, ne, wenn ihr der Wasserstoff, Brennstoff ausgeht und so weiter und so fort. Und daneben zum Beispiel einen roten Riesen, also einen Doppelstern, ja. Und der rote Riese, der haut jede Menge Material raus, das machen rote Riesen so am Ende ihres Lebens. Und dieses Material, das fällt natürlich rüber zu dem weißen Zwerg und fällt auf den weißen Zwerg drauf.
Mhm.
Und der sammelt quasi da das Material an, bis es dann bei einem bestimmten Punkt zu einer riesigen, fetten thermonuklearen Explosion kommt, nämlich genau dann, wenn dieser weiße Zwerg instabil wird. Und wenn der weiße Zwerg quasi unter dieser einprasselnden Masse seine strukturelle Integrität nicht mehr halten kann. Ja. Und das passiert immer bei der gleichen Helligkeit, bei der gleichen Masse.
Okay.
Das heißt, ich weiß genau, diese Explosion ist so und so hell. Das heißt, egal wo ich sie beobachte da draußen im Universum, egal wie hell sie mir erscheint durch ihre Entfernung, weiß ich immer, wie hell sie sein muss. Und da kann ich super die Entfernung einfach von diesem Ding abschätzen, ja.
Und von diesen Dingern gibt's auch genug, dass man seine Theorie der Helligkeit auch überprüfen kann, oder nehmen wir das auch nur an?
Doch, von denen gibt's sehr viele. Also
okay.
Supernova, also es sind nur die supermassereichen Sterne, also man braucht so ungefähr 10-mal die Masse von der Sonne, ne, damit man zu einer Supernova wird, ganz generell. Und diese Supernova Typ 1a ist auch ein bisschen seltener, muss natürlich auch diese Konfiguration sein, weißer Zwerg, roter Riese, also ein Stern, der ein bisschen schneller zu einem weißen Zwerg geworden ist als der andere, ja, Doppelstern und so weiter. Also ich brauche diese Konfiguration, aber es gibt von denen genug, als dass ich sie verwenden könnte. Und genau das haben diese beiden Teams eben gemacht, ja. Die haben diese Supernova-Explosionen in unterschiedlichen Entfernungen bis ins quasi frühe Universum zurück verfolgt. Und quasi mit der Expansion verglichen, ja. Also sie haben da diese Standardkerzen, ja, diese superhellen Supernovae, die Entfernungen, die wir da gut kennen, verglichen mit dem, wie weit sollten sie entfernt sein, wenn sich das Universum ganz normal ausgedehnt hat, ja, ganz konstant.
Okay, aber stellt sich raus, sie sind weiter weg.
Richtig, stellt sich raus, sie sind weiter weg, du hast recht, ja, genau. Man hat erwartet, dass sie näher an uns dran sind, als einfach nur mit einer konstanten Expansion zu erwarten wäre. Es ist so, dass man hat ja geglaubt, dass sich das Universum schneller ausgedehnt hat, ne? Urknall, bam, schnell, und dann wird es einfach immer langsamer.
Ja, ist ja auch plausibel, also so ist intuitiv jetzt. Ja,
intuitiv, genau. Und das war eigentlich total, also Common Sense, ja, irgendwie Konsensus, so wird das sein. Es ist halt nur die Frage, wie schnell wird's langsamer und ja, was ist die Zukunft des Universums? Wie schnell hört's auf mit dieser Expansion? Ja. Und dann kommen sie drauf, Moment mal, diese Supernovae, die sind alle weniger hell, als wir geglaubt haben oder als wir erwarten würden von ihrer quasi Expansionsentfernung her, ja, die sind nicht hell genug. Was ist da los? Ja? Und die einzige Erklärung dafür ist, dass die Expansion einfach schneller geworden ist. Das heißt, diese Dinger weiter weg sind im Endeffekt, als sie sein sollten. Ja?
Ist damit dann eigentlich auch diese Idee von der Deflation vom Tisch? Dass das irgendwann wieder in sich zusammenstürzen
der
wird?
Der Big Crunch, ne?
Big Crunch heißt es auch.
Ja, das ist eigentlich ziemlich vom Tisch. Also die Expansion des Universums, die beschleunigte Expansion des Universums wurde dann natürlich, also das war 1998, ja, war das erste Paper. Also das ist jetzt schon eine Zeit lang her und ist in den letzten 20 Jahren von allen möglichen anderen Zeiten und Beobachtungen immer wieder bestätigt worden. Mhm. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist leider so. Und das ist natürlich blöd, weil dieses Big Bang, Big Crunch Ding, das ist auch so ein Common Sense Modell, oder?
Ne? Da ja, es ist sich, halt so ja, intuitiv. Naja, das dehnt sich immer weiter aus. Irgendwann hört es dann mal auf, sich auszudehnen. Dann muss ja irgendwas passieren. Und weil da so viel Masse ist, wird es dann vermutlich wieder zusammenschnurren.
Ja, genau. Ist aber nicht so. Ist überhaupt nicht so. Und es ist auch so, dass es wirklich, es ist nicht genug Masse da, um es wieder zusammenzuziehen. Mhm. Ganz im Gegenteil, es gibt zusätzlich eben noch diese dunkle Energie, die im Laufe der Zeit, im Laufe des Alters, des Universums quasi immer dominanter wird, weil immer mehr Raum da ist, ja?
Ja. Aber Also die dunkle Energie scheint zuzunehmen.
Der Raum selber nimmt zu. Ja. Also
das heißt, dunkle Energie muss ja eine Eigenschaft des Raumes sein, weil wenn der Raum zunimmt und die dunkle Energie irgendwas anderes ist als eine Eigenschaft des Raumes, würde ja der Zuwachs an Raum dazu führen, dass die dunkle Energie sich abschwächt.
Ja, das ist quasi so die gängigste Theorie auch. Das ist auch genau das, was dann wieder zu diesem Lambda und zu Einsteins kosmologischer Konstante geführt hat. Weil dann plötzlich das Universum dehnt sich nicht nur aus, sondern immer schneller. Wow, ja. Was ist los? Ja? Plötzlich, Moment mal, kosmologische Konstante, da ist irgendetwas im Raum, ja. Was nach außen drückt, ja. was das Ding immer mehr beschleunigt. Und je mehr Raum da ist, desto mehr beschleunigt es. Ja? Also ist eigentlich logisch, wenn man diese kosmologische Konstante einfach hernimmt, als Konstante. Ja? Das ist einfach eine Naturkonstante, eine Eigenschaft, die dem Raum innewohnt. Und die könnte diese beschleunigte Expansion eigentlich sehr gut erklären. Ja?
Ja.
Das war die Wiederbelebung von Lambda und von der kosmologischen Konstante. Einziges Problem nur, dass es keine Theorie gibt, die das Ausmaß an Expansion richtig beschreibt. Ja? Man kann diese kosmologische Konstante quasi in den Gleichungen hinzufügen. Und ja. Es gibt da Quantenfeldtheorie, bla bla bla, also die Vereinigung von quasi Quantentheorie und allgemeine Relativitätstheorie, die wieder versucht, ja, da irgendwie eine Kombination herzustellen und diese kosmologische Konstante quasi, diese dunkle Energie zu beschreiben. Und es kommt aber nicht quasi der richtige Wert dabei raus, ja. Es kommt in der Quantenfeldtheorie einfach, es kommt zu viel Expansion raus, ja. Wenn das wirklich etwas ist, was einfach nur da ist im Raum, wenn das etwas ist, was quasi dem Raum innewohnt, dann
das heißt, es
ist
niemand
nicht geschafft, den richtigen Wert zu bekommen.
Es ist niemand in der Lage zu sagen, wie viel Lambda in einem Quadratmeter Raum sozusagen vorhanden ist.
So in die Richtung.
Das heißt, Lambda fluktuiert.
es Lambda darf nicht fluktuieren, weil Lambda ja per Definition diese kosmologische Konstante ist. Ja. Aber es gibt da natürlich mittlerweile ganz andere Parameter und andere Ideen, wie man dieses Problem lösen könnte. Ja. Da gab es einen wahnsinnig tollen Survey, ein tolles Beobachtungsprogramm. Das ist nicht mehr im Gange, aber wir warten noch auf die letzten finalen Resultate, der Dark Energy Survey. Mhm. Extrem cooles Ding. Der Dark Energy Survey hat 400 Leute daran beteiligt, ja. Mhm. Hat über 6 Jahre hinweg beobachtet, 5000 Quadratgrad. Klingt sehr cool, ja, sagt aber niemandem was. Der Mond hat ungefähr ein Viertel Quadratgrad, ja. Also 5000 Quadratgrad, das ist ungefähr ein Achtel des gesamten Himmels.
Also das ist ungefähr, wenn ich rausgucke und überall ist der Mond.
Überall ist der Mond. Irgendwie 20.000 Monde nebeneinander. Irgendwie. Verrückt. Ganz schön also hell. Extrem viel, ja. Ganz schön hell, ne? In dem Fall nicht. Insgesamt 758 Nights of Observation. Mhm. Und da in diesen Observations, in diesem Katalog, der dann dabei rausgekommen ist, Katalog an Objekten, die man da genau beobachtet hat, hunderte Millionen von Galaxien. Mhm. Ja? Hunderte Millionen. Und warum brauche ich die?
Wie hieß der Survey?
Der Dark Energy Survey. Dark Energy Survey, ja. Und letztes Jahr wurden die ersten Resultate der ersten Hälfte der Beobachtungen präsentiert. Sie haben noch nicht alle Daten analysiert. Mittlerweile, soll's bald soweit sein, dass auch die Resultate des vollen 6 Jahre Surveys da sind. Warum brauche ich so viele Galaxien? Warum brauche ich einfach Millionen von Galaxien?
Naja. Im Universum halt gilt viel, hilft viel, oder?
Ja, genau. Es geht natürlich, es geht natürlich um ein statistisches Resultat, ja, ganz klar, ja. Und ich möchte was haben die Galaxien mit der dunklen Energie zu tun? Also, ich kann halt einfach den Raum selber nicht beobachten und die dunkle Materie auch nicht, sondern ich verwende quasi die sichtbaren Galaxien dazu, um mir das dunkle Materiegerüst des Universums zu beleuchten. Ja? Und das dunkle Materiegerüst ändert sich im Laufe der Zeit. Und das ist die dunkle Energie. Ja? Wie verändert sich die Materie? Wie dehnt sich das alles aus? Wie expandiert das und wie viel schneller und so weiter? Ja? Das heißt, ich kann mit einer nur genug hohen Anzahl an Galaxien mir auch den Raum dazwischen beleuchten. Ja? Genau.
Das heißt, Galaxie 1 bewegt sich schneller, als Galaxie 2 sich bewegt. Das heißt, auf Galaxie 1 muss ein anderes Maß an dunkler Energie wirken als auf Galaxie 1. Jetzt natürlich bereinigt um die jeweilige Galaxienmasse, die ich hier auch nochmal, ne, wenn die eine leichter ist als die andere, fliegt die wahrscheinlich ein bisschen schneller.
Und im Grunde ist es schneller, schwerer? Im Grunde ist es so, dass mir dass ich die einzelne Galaxie oder irgendwie ihre Verbindung zu einer anderen da überhaupt nicht mehr hernehme. Ja? Man misst zwei Dinge. Das eine ist, wie sehr sind die Galaxien beieinander? Galaxy Clustering nennt man das. Wie sehr klumpen sie zusammen?
Ja.
Und wie ändert sich mit der Zeit dieses Zusammenklumpen der Galaxien? Also wie entwickeln sich quasi die Strukturen der Galaxien, die mir dann natürlich auch die großräumige Struktur, Verteilung der Gesamtmasse, also auch der hauptsächlich dunklen Materie da irgendwie anzeigt, ja. Und das zweite Ding, was sie messen, ist die Form der Galaxien oder ihre scheinbare Form, die Verzerrung der Galaxien, die eben auch durch die Verteilung der dunklen Materie da dazwischen, die wir nicht sehen können, zustande kommt. Wie werden die Galaxien von dieser dunklen Materie quasi da irgendwie verzerrt und
also verzerrt im Sinne von verformt, also nicht unser Blick wird verzerrt, so gravitationslinsenartig,
ja,
sondern
genau, das, okay, genau.
Wie sie zusammengedrückt werden sozusagen.
Genau, wie werden sie, ja, und dadurch versuche ich mir quasi dunkle Materie Verteilung und deren Klumpigkeit, ja, da zu rekonstruieren. Und dann schaue ich mir an, wie verändert sich das im Laufe der Zeit, weil ich eben nicht ein Bild habe von 200 Millionen Galaxien jetzt, sondern weil diese meine 200 oder 300 Millionen Galaxien, 300 Millionen Galaxien, ja,
und es ist
natürlich
nichts
zurückreichen, ja, das ist nur die erste Hälfte, ja, und die reichen natürlich zurück, ja, damit dieser Dark Energy Survey deckt ziemlich gut, also bis zu einer hohen Komplettheit, ja, die erste Hälfte des Universums ab, also die ältere, die unsere, mhm, also von ungefähr, naja, 7 Milliarden Jahren bis heute, ja, deckt das ziemlich gut ab. Das heißt, ich habe ein Bild vom Universum, wie es sich in den letzten 7 Milliarden Jahren entwickelt hat, ja, mit Hilfe dieser 300 Millionen Galaxien. Und damit kann man natürlich jetzt schauen, wie hat sich das verändert und wie genau verhält sich diese dunkle Materie und diese dunkle Energie vor allem? Also wie verhält sich diese Expansion?
Grunde, ja. Was hat zwischen den Galaxien vor sich, in welcher Intensität und Richtung vor sich hin gewabert?
Ja,
was die
so
Galaxien dann erst dahin gebracht,
ja,
hat, wo sie dann jetzt sind.
Ja, okay. Also das mit dem Jetzt, ja,
ja,
genau. Auch immer so ein schwieriges Konzept. Aber diese, ja, es geht um die Entwicklung dieser Strukturen und das vergleicht man natürlich dann auch mit noch früheren Strukturbeobachtungen, zum Beispiel dem kosmischen Mikrowellenhintergrund, die allererste Struktur des Universums, die wir kennen, ja, und schaut, das war quasi ganz ganz früh und da sieht man schon die Klumpungen, ja, und dann schaut man, wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt zu den Verklumpungen der Galaxien und ihren Strukturen, die wir heute sehen, ja, und wie passt das in mein kosmologisches Modell? Wie muss meine dunkle Energie beschaffen sein, dass sich die Materie so und so im Laufe des Universums entwickelt hat, ja.
Beschaffen sein.
Also das ist die Idee. Ja, beschaffen sein. Ja, man ist dann immer, man hat dann immer so komische Formulierungen, gell, wenn man über etwas redet, von dem man irgendwie
nicht weiß, was es ist,
ja. Also es gibt, man weiß immer noch nicht, was es ist, ja. Sorry. Doch der Dark Energy Survey ist noch nicht ganz zu einem schlüssigen Ergebnis gekommen, aber man hat schon man hat ein paar Optionen, ja. Also das Problem ist, dass diese doofe dunkle Energie sehr nah an diesem Lambda, an dieser kosmologischen Konstante zu sein scheint, ja. Aber vermutlich nicht ganz. Und das ist das Spannende, ja. Das Blöde nur ist, dass wir es noch nicht sagen können mit statistischer Signifikanz, ja. Also es gibt verschiedene Anzeichen dafür, dass dieser dunkle Energieparameter einfach doch nicht diesen Wert hat, der dann diese kosmologische Konstante wäre, diese konstante, überall gleiche, sich nicht verändernde Energieform oder so, ja, sondern dass es sich im Laufe der Zeit verändern könnte in eine Richtung oder auch in die andere, ja, und es ist beides noch im Rahmen der Möglichkeiten von den Fehlergrenzen her, weil der blöde Wert eben so nah an minus 1 dran ist, ja, das ist diese Equation of State, ist, ja, bla. Das W, das ist dann minus 1. Und das ist, wenn es genau minus 1 ist, ist es die kosmologische Konstante. Und es ist aber vermutlich nicht ganz genau minus 1, aber es gibt Messungen, die sagen, es ist minus 0,98 und dann gibt es Messungen, die sagen, es ist minus 1,05. Und es ist alles noch im Rahmen der Fehler, Es ist alles möglich.
Könnte das bedeuten, dass die kosmologische Konstante vielleicht einfach nur keine Konstante ist?
Ja, genau. Das wäre der Schluss daraus, wenn es eben nicht genau dieser Wert von minus eins, wenn diese Equation of State nicht genau dieser Wert von minus eins wäre. Es ist aber blöderweise einfach zu nah dran, ja. Also wir können es noch nicht sagen. Es könnte auch sein, dass es doch eine Konstante ist. Nur, da müssen wir halt da noch ein besseres Modell finden, mit dem wir auch genau auf diesen Wert kommen, ja. Der irgendwie, die Quantenfeldtheorie, die wir bis jetzt verwenden, die dieser Vakuumenergie einfach einen viel zu hohen Wert gibt, ja. Ja. Passt einfach nicht. Also, ja, wäre auch keine gute Nachricht, ja. Auch wenn es eine Konstante ist, dann wäre das auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend.
Aber vielleicht schlummert da ja dann auch gleichzeitig die Erweiterung der Quantenfeldtheorie.
Na ja, klar.
Dass man sagt, funktioniert hier nicht, wir brauchen noch ein bisschen mehr Physik.
Genau. Man braucht immer mehr Physik. Oder wir warten auch unser Lieblingsgeheimdienst-Teleskop, das Nancy Grace Roman-Teleskop, kannst du dich erinnern? Haben wir auch mal drüber geredet, wo die NASA war.
Ja, genau,
wir brauchen ein Whitefield-Teleskop und wir haben aber leider kein Geld mehr, weil James Webb all unser Budget verschlungen hat und plötzlich der Geheimdienst so Hüstel. Ich glaube, wir haben da noch eins in der Garage liegen. Eigentlich sogar zwei. Wir könnten eins haben. Genau, das soll 2027 gestartet werden und das soll dann auch nochmal einen ähnlichen Survey, also das sind all diese Teleskope, die einfach so viel Himmel wie möglich sich anschauen, so einen Survey machen, um diesem Rätsel der dunklen Energie und ihrem Wert und ihrer Natur dann noch auf die Spur kommen sollen.
Ich finde das sehr frustrierend, dass das alles so lange dauert.
Schon, ne? Mhm. Aber gut, ich meine, die Geheimnisse des Universums lassen sich halt einfach auch nicht so schnell entlocken. Ich finde das gemein, dass die dunkle Energie da einfach anscheinend wirklich so nah an minus eins, an diesem Wert dran ist. Ja, sie könnte ja einfach ganz anders sein, oder? Dann wäre es klar. Aber nein, muss das doofe Ding wirklich minus 0,98 sein? Ja, ärgerlich.
Was ich ja spannend finde, ich hoffe, das kriege ich noch mit, bevor ich in den Torf gehe, dass zumindest erste Ideen formuliert werden, wie man die dunkle Energie manipulieren könnte. Das wäre ja auch nochmal interessant.
Was genau meinst du damit?
Naja, ich kann ja auch helle Energie manipulieren. Ne? Mhm. Ich kann elektrischen Strom erzeugen, indem ich, ne, so.
Ah.
Also was könnte man mit der dunklen Energie anfangen? Die ist ja nicht einfach nur da. Massen sind ja nicht einfach nur da, sondern ich kann damit Dinge bauen, ne? So,
yeah.
Das finde ich mal spannend. Aber bevor wir nicht wissen, was das überhaupt ist, müssen wir halt bei Stanislaw Lem nachlesen oder so.
Genau. Naja, das Ding mit der dunklen Energie ist halt auch, dass sie zwar 70% des Universums ausmacht, aber einfach nur deshalb, weil das Universum so unfassbar riesig ist und weil da einfach so viel Nix dazwischen ist, zwischen den Dingen, ja. Also,
das heißt,
dunkle Energie ist nicht schwach. Also,
das heißt, das bisschen dunkle Energie, das hier in einem Kubikmeter Küche bei mir vorhanden ist, hat sowieso keine größere Bedeutung für den Teller, der vorhin runtergefallen ist.
Genau.
Okay.
Das ist ja auch eins der Probleme mit der dunklen Energie, dass sie viel zu schwach ist. Ja, darum passt sie ja auch noch nicht so ganz in unsere Beschreibungsversuche hinein, weil es einfach die Expansion des Universums selber ist ja schon so wahnsinnig langsam. Das kommt ja erst auf intergalaktischen Distanzen zum Tragen. Ja, dazwischen alles wurscht. Und dann ist die beschleunigte Expansion, die
ist
noch später zum Tragen. Das Universum hat zuerst mal ungefähr 10 Milliarden Jahre expandieren müssen.
Damit überhaupt erstmal jemand gemerkt hat, dass es das
Raum
tut.
Da war. Genau. Ja, also das auch, ja. Bis wir dann da waren, um es zu bemerken. Ja, yeah, ja. Yeah. Na, es ist ja erst ungefähr seit 3 Milliarden Jahren ist diese Expansion auch beschleunigt, messbar, ja. Also das ist die ersten 10 Milliarden Jahre Lebenszeit des Universums war diese Beschleunigung noch nicht messbar, weil sie noch nicht ins Gewicht gefallen ist, weil noch nicht genug Raum da war. Quasi, ja? Mhm. Und jetzt wird es halt immer mehr und weil jetzt auch erst genug leerer Raum da ist, unter Anführungszeichen leerer, ist dann halt erst auch genug Energie da, die diese Expansion dann auch antreiben kann.
Mhm.
Und ab jetzt ist es halt quasi so ein Runaway-Prozess und wird immer mehr. Ja, wenn dieser dunkle Energieparameter noch viel kleiner ist als minus eins, also minus 1,1 oder was, ja, mhm. dann ist es sogar eine beschleunigte Beschleunigung. Also dann wird es immer schneller und immer schneller und immer schneller und dann kommt es zu dem sogenannten Big Rip, wo es alles auseinanderreißt, also wirklich quasi die Materie selbst, ja, dann wird tatsächlich die Beschleunigung des Universums so relevant, dass sie auf kleinen, also nicht nur auf unseren Skalen, ja, dann würden wir uns wirklich voneinander wegbewegen, mhm. nicht nur auf unseren Skalen, sondern auch auf Skalen von Elementarteilchen die Dinge auseinanderreißt, ja.
Okay, weil das einfach zu blöd. Viel, weil einfach zu viel von dieser dunklen Energie vorhanden ist.
Weil sie dann.
Interessant.
Ja, das ist, und das, wir können das auch noch nicht ausschließen, ja. Also, es ist eigentlich.
Aber was bleibt dann übrig? Ausschließlich Energie?
Nach dem Big Rip, mhm. dann ist alles auseinandergerissen und, ja. Die dunkle Energie ist die einzige, die noch da ist und den Raum durchdringt. Mhm. Also, das finde ich dann schon ein bisschen gar.
Naja, warten wir mal ab, ne?
Ah. Ich meine, für uns ist sowieso alles komplett irrelevant, weil,
genau.
Ja, Sonne explodiert und so weiter. Also, das passiert auf jeden Fall vorher, ja. Wenn Leute kriegen dann immer auch irgendwie die Panik, wird das jetzt dann irgendwie, also klar, ne, dauert noch Milliarden von Jahren, aber, nein, es dauert noch viele, 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 viele Milliarden von Jahren. Es ist auf jeden Fall, zuerst mal die helle Phase des Universums vorbei, wo es dann keine leuchtenden Sterne mehr gibt und so, sondern nur mehr Sternleichen. Hm. Und dann kommt das Ganze zum Tragen. Also es ist sowieso schon dunkel zu dem Zeitpunkt. Es ist dann eigentlich auch
ein schöner Sendungstitel wäre Big Rip Anxiety.
Ja, das stimmt. Wir müssen gleich schauen, ob das gibt es sicher schon.
Big Rip Konzept, Anxiety. Oder? Ich google das mal. Warte. Big Rip Anxiety. How to stop getting so depressed over the big rib.
Nice, nice. Ja, es ist irgendwie, es ist ja die Realität so viel besser als das, was man sich ausdenken könnte. Es gibt ja irgendwie alles schon. Gell? Ja. Aber ein nettes Ding vielleicht noch zum Abschluss, was mir beim Dark Energy Survey auch untergekommen ist, das beobachtet natürlich nicht nur ganz ferne Galaxien und hunderte Milliarden davon, nein, Milliarden, Millionen, hunderte Millionen davon und ihre Entwicklung, sondern das beobachtet natürlich auch alle möglichen andere Dinge, die da dazwischen sind. Ja. Und man hat jetzt mit dem Dark Energy, mit den Daten des Dark Energy Surveys, einen neuen Zentauren entdeckt.
Einen Zentauren?
Eine Kreatur, halb Mensch, halb Pferd. Fliegt draußen im fernen Sonnensystem durch die Gegend. Nein, es ist ein Zentaur, es ist eine Art Asteroid. Es ist quasi ein Mischwesen aus Asteroid und Komet.
Mhm.
Also das ist diese Art von Asteroid, die Kometen sehr ähnlich ist, wo auch, also deren generelle Entdeckung ein bisschen an unser Konzept von Asteroiden und Kometen durcheinander gebracht hat. Ja. Die sind anscheinend gar nicht so distinkt, die beiden Klassen an Dingen, ja. Und das ist einfach eine Studie, die rausgekommen ist, kürzlich, wo sie halt einfach sehr viele Trans-Neptunian Objects entdeckt haben, mhm. in den Daten vom Dark Energy Survey, und dabei war ein neuer Zentaure auch zu finden in diesen Daten.
Jetzt frage ich mich wieder, was ist eigentlich der Unterschied zwischen
mit dem Pferdekörper da irgendwie?
Was war nochmal der Unterschied zwischen Asteroid und Komet, frage ich mich jetzt gerade.
Naja, die Zusammensetzung, also Komet ist eher aus Eis, also Komet ist eher so ein bisschen schmutziger Schneeball.
Darum der Schweif, ja.
Und der Schweif, genau, weil wenn er dann der Sonne nahe kommt, dann haut's das ganze Wasser, dann sublimiert das Wasser aus dem schmutzigen Schneeball und dann hat er diesen Schweif und das ist quasi, ich glaube, der Schweif ist sogar das definierende Charakteristikum von einem Komet, weil wenn er den dann nicht mehr hat, also wenn schon das meiste Wasser dann irgendwie weg ist, dann ist es quasi nur mehr ein Asteroid, das was übrig ist. Aber es ist, ja, die Einteilung, es ist ja so, dass blöderweise in der Astronomie all diese Definitionen, naja.
Sind keine Konstanten, meinst du?
Ja, genau. Wie die dunkle Energie vermutlich auch.
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.